Ich höre mir das an, wie die Lebenswelt von Menschen ist, im dörflichen oder im ländlichen Bereich. Das trifft aber auch für die Stadt zu. Und dabei die Erfahrung mache, dass ganz, ganz viele Männer keine Freunde haben. Also keine Freunde zum Reden. Und zwar über das, was sie wirklich bewegt.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Mauerecho, Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich bin Dennis Schiponder, der Host, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche befassen wir uns mit einem Thema, das mir sehr ins Herzen geht, nämlich mit Männlichkeit und toxischer Männlichkeit. Denn ja, in letzter Zeit gerate ich immer mehr in so TikTok-Strudel von so Manfluencern, die so krudes Zeug von sich geben, oder auch Frauen, die sagen, ich date keine Typen mehr, ich habe keinen Bock mehr, es ist anstrengend, es nervt. Und dann, wenn man in die Kommentare guckt und wie Männer darauf reagieren, dann befremdet mich das schon. Und deswegen will ich heute mal hier darüber reden, und dazu habe ich zwei tolle Gäste eingeladen. Einmal ist da Hagen Bottig. Er ist Vorstandsvorsitzender der LAG Jungen- und Männerarbeit Thüringen e.V. Als Diplom-Sozialarbeiter und systemischer Therapeut bringt er jahrelange Erfahrung in der Beratung und Therapie mit Männern mit. Und dann ist da noch Fabian Czeska aus der Westperspektive. Er ist Mitbegründer des Social Startups Detox Identity. Er hat Gender- und Queer-Studies studiert und führt Workshops zu kritischer Männlichkeit durch, mit besonderem Fokus auf die Verbindung von Migration und Männlichkeit. Gemeinsam werden wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten toxischer Männlichkeit in Ost- und Westdeutschland beleuchten, wobei ich sagen muss, ey, die Studienlage und die Wissenschaft ist da echt schlecht dran, aber wir versuchen unser Bestes. Wir werden persönliche Erfahrungen mit euch teilen und diskutieren, wie wir zu einem gesünderen Verständnis von Männlichkeit in unserer Gesellschaft gelangen können. Ja, dann lasst uns losstarten in die Folge. Schön, dass ihr einmal hier seid bei uns im Podcast, Hagen und Fabian. Freut mich, dass ihr da seid.
Servus.
Hi, hallo ihr zwei.
Wunderbar. Dann kommen wir doch gleich zum Anfang. Und unsere erste Kategorie ist immer Happy News, in der wir uns nochmal zurückschauen auf die letzte Woche. Ist uns denn eine positive Nachricht in Erinnerung geblieben? Das fällt heutzutage vielen Menschen schwer und wir wollen gleich einen positiven Treiben mit reinbringen. Ist euch da was Positives in Erinnerung geblieben, allgemein in der Nachrichtenlage?
Da kommst du mit der Frage, da war ich gar nicht vorbereitet. Aber ich denke mal, Geld auszugeben für Infrastruktur, das finde ich doch am Ende, also wenn wir bei der großen, ne, die Frage war ja nach der großen Politik, das finde ich gut. Ich glaube, das ist notwendig. Zumal, da kommen wir sicherlich noch drauf, aber da, wo ich ursprünglich herkomme, aus Sachsen, in einer Stadt, Kleinstadt in der Sächsischen Schweiz, da ist die Brücke kaputt. Und das bedeutet, dass die Leute in die Richtung flussaufwärts und flussabwärts 25 Kilometer Umweg haben, Minimum. Und das macht was mit dem täglichen Arbeitsweg, vor allen Dingen da der Bahnhof auf der anderen Seite der Elbe ist.
Oh, wow. Und dann habt ihr also sozusagen ein kleines Carola-Brücken-Problem bei euch.
Absolut. Und ich glaube, die Idee, es könnte Geld da sein, und das ist ja nicht die einzige Brücke, die gerade da ein Problem zu haben scheint. Finde ich, das ist da erstmal eine gute Idee. Und ich finde das auch nochmal so für die Gesellschaft grundsätzlich eine gute Idee, wenn ein Staat sagt, ja, wir geben jetzt endlich mal wieder Geld aus.
Und bei dir, Fabian, hast du eine Idee für positive Nachrichten?
Also ich freue mich sehr über die Frage, muss ich schon mal sagen, weil in den letzten Wochen beziehungsweise Monaten, vielleicht sogar schon Jahren, ist mir aufgefallen, dass Leute, vor allem in den letzten Wochen nach den Wahlen und mit den USA und so, dass alle Leute dann immer auch in Mails schreiben, und wie geht's dir denn, also in Anbetracht der jetzigen Lage, also alles immer schon mitgedacht wird, dass es uns ja allen gerade schlecht gehen muss. Deswegen finde ich das richtig schön, dass du so eine positive Frage stellst. Und ich habe mich aber auch gerade erwischt, dass ich einfach keine einzige Idee hatte. Aber wir sind in Deutschland, ich wohne gerade in Köln, und wir haben seit Wochen Sonne und schönes Wetter. Und ich finde, das ist super positiv.
Ja, das stimmt. Das macht auf jeden Fall was mit der Gemütslage, wenn die Sonne wieder rauskommt und es steigt. Ich habe eine positive Nachricht rausgemeldet. Deutschland hat im Jahr 2024 die meisten Patente in Europa angemeldet. Wir sind Patente-Europameister. Ich meine, das ist eine coole Sache. Ja, aber ich glaube, da haben wir doch schon so einen positiven Start für diese Folge gefunden. Und dann kommen wir zu unserer zweiten Kategorie. Das ist die Kategorie Mauergeflüster. Wo es jetzt so in eure sozusagen biografischen Erlebnisse geht und wo wir ins Thema inhaltlich einsteigen. Fürs Erste finde ich, glaube ich, erstmal, wie seid ihr aufgewachsen? Wir reden ja heute ums Thema toxische Männlichkeit in Ost und West. Aber ist erstmal spannend zu sehen, so wie ist denn euer Großwerden gewesen? Und dann gehen wir davon mal weiter in die Thematik hinein. Vielleicht magst du anfangen, Hagen?
Ja, wie ich gesagt habe, ich komme aus einer kleinen Stadt mitten in der Sächsischen Schweiz. Damals, glaube ich, irgendwie um die 4000 Einwohner geschuldet, deswegen, dass es auch ein Kurort ist. Ich bin in, ich sag jetzt mal, bürgerlichen Verhältnissen groß geworden. Also zu die Familie waren, also mein Vater ist Arzt gewesen, meine Mutter Krankenschwester und so der Freundeskreis war auch akademisch geprägt, sage ich jetzt mal, meine Eltern. Ich sag jetzt mal, behütet, sorgenfrei im größten Sinne, sage ich jetzt mal. Also zumindest bis zu einem bestimmten Altersbereich. Sehr naturverbunden, der Wald war hinterm Haus, großer Garten, Freundeskreis, in einem Fußballclub war ich. Also insofern grundsätzlich würde ich sagen, einerseits behütet, gleichzeitig gab es natürlich aber eben die Klammer des Staates und das hat sich ganz sicherlich auch in dieser Lebenswelt dann auch niedergeschlagen. Aber das sind dann Erfahrungen, die haben sich dann erst später aufgezeigt. Aber wenn ich so an Kindergarten und Schule denke, dann war das alles sehr behütet, bis auf natürlich die, also wenn ich an Schule denke, dann gab es natürlich Themen, die da gesetzt waren, also wie ist der Unterricht gestaltet, dass es einen Staatsbürgerkundeunterricht gab, produktive Arbeit, ein Fach gab, in dem man dann ab einer bestimmten Alters- und Klassenstufe in Betriebe gegangen ist, um da einen Tag zu produzieren. Und dazu gab es dann aber auch nochmal einen Tag, wo das Ganze nicht produktive Arbeit war, sondern wo man das Ganze dann auch nochmal politisch hinterlegt hat, also wo man sich dann auf der fachlichen Ebene damit auseinandergesetzt hat, was Arbeit bedeutet. Insofern ja heute wahrscheinlich nicht vorstellbar, aber ja, erstmal soweit.
Ja, ich musste sehr lachen, als ich nochmal den Podcast reingehört habe und das Mauergeflüster gehört habe. Und ich dachte mir, ich bin halt in Wien geboren, in Österreich. Und eigentlich müsste ich jetzt den ganzen Podcast nur noch so reden, damit ihr auch wirklich merkt, dass ich eigentlich Wiener bin. Aber dementsprechend bin ich weder in West noch in Ostdeutschland groß geworden. Aber es passt trotzdem sehr gut, weil ich jetzt die letzten 10 Jahre also in Westdeutschland war und ich da sehr viele Parallelen auch zu Wien gemerkt habe, vor allem im Vergleich zu Ostdeutschland oder zu den Narrativen darüber. Aber ich musste erstmal sehr lachen da. Ich bin groß geworden, wie gesagt, in Wien als Kind von, also man sieht das jetzt gerade nicht, aber ich bin nicht weiß gelesen, also ich bin Migra-Kind. Indische und vietnamesische Fluchtvergangenheit von meiner Mutter. Also meine Mutter ist in Vietnam geboren, aber mit indischer Familie. Und dann war, als der Vietnamkrieg war, sind sie geflohen Richtung Frankreich, weil es da französische Kolonien gab und sie haben auch für Frankreich gearbeitet. Und in der Hoffnung, dass Frankreich ihnen hilft, dann nach Frankreich mit dem Boot geflüchtet, das ganze Großfamilie. Frankreich hat ja nicht ganz so geholfen, aber dementsprechend habe ich da auch eine französische Seite und bin auch zweisprachig aufgewachsen. Und mein Papa ist Wiener Österreicher, aber auch mit ungarischer Fluchtvergangenheit bei meiner Großmutter. Und das ist genau das Gegenprogramm. Also auf der einen Seite ist eher so Armut und sehr prekäre Verhältnisse von der indischen Seite. Und bei der ungarischen Seite waren die Bedienstete von Adeligen und dementsprechend noch selbst relativ reich und mussten dann aber fliehen von den linken Kommunisten. Und dann bin so ein bisschen so zwischen Adel, großes Leben, Selbstverständnis und so Armut, geflüchteten Vergangenheit und Rassismus groß geworden. Und da genau, das dann in Wien. Ja, versuch das mal in Therapie zu bearbeiten. Ist nicht so einfach.
Aber dann haben wir erstmal sozusagen eure Ausgangssituation jetzt ein bisschen ergründet. Und Ja klar, mir war klar, und mir war noch bewusst von dem Fachtag, nee, also Fabian und ich kennen uns von einem Fachtag, den ich letztes Jahr moderiert habe, zu rassismuskritischer Männerarbeit. Und auch Hagen, du warst jetzt nicht bei dem Fachtag mit dabei, aber deine Organisation sozusagen und Menschen von euch, ne, die waren da mit dabei. Und ich wusste, dass du in Wien sozialisiert wurdest sozusagen, aber da fand ich es ja trotzdem spannend in diesem Ost-West-Verhältnis, ne? Das hat ja trotzdem zum BRD, ne, zu dem Westblock gehört. Und du bist ja seit 10 Jahren hier, deswegen hast du ja vielleicht manchmal auch so eine multidiverse Perspektive da drauf. Und das ist ja trotzdem ganz spannend. Ja, wann seid ihr denn das erste Mal mit euren Männlichkeitsbildern als Kinder sozusagen in Berührung gekommen? Könnt ihr euch dann noch dran erinnern?
Ich bin sehr stark im Hochleistungssport geprägt, sozialisiert und vermännlicht worden, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe Fußball gespielt, seitdem ich 4 bin, 4, 5 in der ersten Liga, dann auch 3 bis 4 Mal wöchentlich. Und was im Sport, vor allem im Hochleistungssport oder prinzipiell im Sport sehr auffällig ist, ist, dass da die ernsten Spiele des Wettbewerbs so ein bisschen nach Pierre Bourdieu sehr stark greifen. Das heißt, dass eigentlich vor allem in homosozialen Männergruppen untereinander die ganze Zeit Wettbewerb, Konkurrenzlogik, Durchsetzungsfähigkeit eingeübt wird. Bei mir, seitdem ich 4, wie gesagt, bin, habe ich 3-mal, 4-mal pro Woche gespielt und war auch immer in Konkurrenz zu den anderen Jungs in meinem Team. Sie waren eine reine homosoziale Männergruppe. Und das auch gelernt von den Trainern, die auch Männer waren, dass wir miteinander in Konkurrenz sind. Ich sah super süß aus, aber habe teilweise die anderen im Fußballverein so angeschrien, dass sie weinen mussten. Also ich war 7, 8, ne? Und ich weiß auch von manchen, die aufgehört haben mit Fußball wegen mir, dass ich dann später weitergemacht habe. Weiterhin auch im selben Sportkontext habe ich mit Fußball aufgehört, weil ich wollte kein Profi werden und hätte auf die Akademie wechseln müssen. Und dann bin ich zum Rugby gegangen, war dann im Jugendnationalteam Rugby und jedes einzelne Spiel, Minute 30, musste ich raus vom Feld und alle wussten das schon, weil ich mich überanstrengt habe, jedes einzelne Spiel und bin brechen, also kotzen gegangen und das Publikum, die das schon wusste, ich war 13, 14, also noch immer ein Kind und es war relativ viel Publikum bei jedem Spiel. Und die wussten das schon und kamen nicht zu mir zu helfen oder mich zu unterstützen. Ich war, wie gesagt, ein Kind, sondern haben meinen Namen schon gerufen, haben Musik angemacht und mich gefeiert dafür, dass ich über meine eigenen Grenzen gehe und jedes einzelne Spiel kotze. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Geschichte meiner Männlichkeit, die ich seitdem versuche, aktiv zu verlernen. Und das ist sehr, sehr schwierig.
Wir gleichen uns da ein Stück, das finde ich ganz spannend. Also ich spiele seit meinem auch 4. Lebensjahr Fußball. Meine ersten Fußballschuhe habe ich dann zum Geburtstag da gekriegt, da war ich irgendwie 5 oder sowas, weil mein Vater Fußball gespielt hat. Und damit war eigentlich oder ist in meinem Leben eigentlich schon eine bestimmte Männlichkeitsform und auch körperliche Männlichkeitsform geprägt. Zum einen in der Fußballkabine meines Vaters, also wenn die zum Spiel gefahren sind, dann bin ich da mitgefahren. Und dann saßen da irgendwie zwischen 13 und 16 Männer. Es roch, es schwitzte, es roch nach Schweiß und nach einem Mittel, was man sich an kalten Tagen drauf macht, was so eine Salbe, was die Durchblutung fördert, damit man sich weniger verletzt. Und alles war laut, alles war herb, alles war irgendwie zwar so eine Truppe. Es war Freizeitfußball, aber irgendwie war das eine bestimmte Art von Männlichkeit, die mich wirklich geprägt hat. Und dann habe ich natürlich, hatte ich ja gesagt, selber Fußball gespielt. Und auch da gab's, also die Konkurrenz war nicht so ganz groß, wie du das beschreibst, Fabian. Aber wollte jeder auf dem Platz stehen. Und da lernt man dann auch so ein Stück Härte im Sinne von, das prägt mich heute noch, wenn mich jemand foult und wenn jemand auf eine bestimmte Art und Weise spielen will, dann kann ich dem sagen, pass auf, wir können so spielen, aber ich kann dir auch wehtun. Das habe ich gelernt. Und wenn du das willst, wenn du mir wehtust und das nicht verstehst, dass das nicht okay ist, dann kann ich dir auch wehtun, wenn du das willst. Und das erschreckt mich auch manchmal, dass ich diesen Zug habe, weil Story aus meiner Kindheit. Eigentlich bin ich jemand, der eher kooperativ ist und mitspielen, also miteinander spielen will. Also es ist auch eigentlich mein Spielgedanke, miteinander zu spielen. Und da unterscheidet sich dann zu dir, Fabian. Ich komme also nicht aus diesem Leistungsbereich. Also den habe ich nicht so verinnerlicht. Ganz im Gegenteil. Also ich finde Competition eigentlich im Spielen auch so ein Stück unangenehm, weil es mich dann an bestimmte Dinge heranführt, wo ich mich beweisen muss und dieses beweisen müssen. Da merke ich, im Sinne von meine Stärke oder da merke ich auch, da will ich gar nicht in die Konkurrenz gehen. Vielleicht ist das auch etwas, weiß nicht, ob das jetzt was Persönliches ist oder Gesellschaftliches, keine Ahnung. Aber es gab ja auch genug Leistungssport in der DDR, wo man gesehen hat, Menschen gehen über die Grenzen. Insofern, ich sage, ist was Persönliches.
Ich finde das voll spannend, weil das es bei uns dreien so ist, dass man über den Fußball sozusagen das erste Mal mit Männlichkeit in Berührung gekommen ist. Weil bei mir war das noch so, ich habe so einen anderen Drill so ein bisschen drin. Ich habe auch Fußball gespielt, weil mein Papa das unbedingt wollte. Und dann habe ich aber von Anfang an gespürt, das ist hier nicht meins. Ich mag die Gesellschaft nicht, dieses Gegeneinander, genau, ich bin eigentlich auch eher ein kooperativer Mensch, so. Ich mag dieses Gegeneinander nicht. Dann habe ich irgendwann, und ich war so unglücklich und habe mich da aber so weiter durchgegangen. Ich konnte das auch nicht gut. Ich habe bis heute ein Trauma vom Fußball, weil ich es nicht so wirklich kann. Und dann habe ich zum Tanzen gewechselt. Und dann war das natürlich so dieser Bruch absolut in dem Männlichkeitsbild der 90er im Osten, wo ich dann automatisch schwul war und alle mich zum Schwul gemacht haben, obwohl ich noch selbst gar nicht wusste, dass ich schwul bin. Ich hatte einfach nur Spaß daran. Und das finde ich interessant, dass es über diesen Sport wohl schon am sehr früh so männliche Erinnerungskultur gibt sozusagen oder wo man das wahrnimmt.
Ja, also ich würde vielleicht noch gern eins dazusetzen. Also das, was man ja nicht vergessen darf, und ich glaube, Fabian, das vielleicht werdet ihr mir das bestätigen, am Spielfeldrand standen natürlich auch Eltern. Na, und das, was man, also was ich da früher gehört habe von wie angefeuert und so an Aussagen kam, das war schon, also das fand ich nochmal bemerkenswert. Und danach abends, also nach dem Training oder nach dem Spiel, ging es natürlich immer in die Sportlerklause und Alkohol spielt immer eine Rolle. Also diese Verbindung zwischen Sport und Alkohol und dieser Gemeinschaft, ne, also das fand ich auch irgendwie, also die gab's, aber die hat mich nie angesprochen.
Ich finde noch zusätzlich spannend die Konsequenzen für uns, aber auch für andere, die einfach, die man schon raushört. Also ich fand das fantastisch, Hagen, was du gesagt hast, dieses, du hast gelernt, okay, du kannst verletzt werden, und du, aber das heißt da auch, dass du ein Recht hast, andere zu verletzen. Also dieses Gewalt normalisiert bei einem selbst, normalisiert eben auch Gewalt bei anderen. Also das, dann, wenn wir das ein bisschen weiterdenken, ist dann kein Zufall, dass männliche Gewalt so weit verbreitet ist im Vergleich zu anderen Gewaltformen. Und bei dir, Danny, was du gesagt hast, dieses, und wenn man dann in diesen Wettbewerbskonstellationen sich unwohl fühlt, wie schnell man da auch exkludiert wird und auch verbesondert wird. Also dass da also prinzipiell Queerness gar nicht mitgedacht wird, also sondern direkt verbesondert wird. Und also jetzt reden wir über Queerness und gleichzeitig aber auch andere Personen und Frauen oftmals in diesen Kontexten von Anfang an weggescheucht werden oder gar nicht mitgedacht sind für diese Kontexte und dafür besondert werden. Das ist eine Konsequenz, da können wir sagen, ja, bei uns, das hat uns ein bisschen geprägt, oder das, aber es traumatisiert einfach sehr viele Leute, die dann gar nicht mitgedacht werden. Also danke, dass du nochmal erzählt hast. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir vor allem bearbeiten sollten. So.
Ja, ich finde es vor allen Dingen auch spannend, weil bei meiner Familie hat sich das so umgedreht. Meine Schwester hat dann angefangen, Fußball zu spielen, und ich bin dann ins Tanzen gegangen, und dann war alles so, bei euch ist ja alles verschoben und alles falsch und alles anders. Aber auf der anderen Seite hat es mir, glaube ich, auch irgendwie gleich in meiner Jugend schon beigebracht, so, es ist okay, auch anders zu sein, und nichts ist in Stein gemeißelt. Konstrukt war für mich ja damals noch kein Wort, aber kein Konstrukt muss so sein, wie es ist, und ich muss niemandem eigentlich irgendwas beweisen, was mich aber, glaube ich, andersrum wieder genau da reingebracht hat, dass ich unbedingt dann immer beweisen wollte, ich kann ja doch männlich sein und ich bin ja gar nicht schwul und bla und sowas ganz lange. Ja, wenn wir noch bei der Kindheit sind, hattet ihr denn damals so Vorbilder, was eure Männlichkeit so angebelangt hat? Gab es das bei euch oder wie ihr sein wolltet? Also man hat ja dann meistens, wir haben ja, also das habe ich ja auch gemacht, auch wenn ich Fußball gehasst habe, aber alle haben es gemacht, so Panini-Heftchen gesammelt und so, ne? Und wen fand man dann zum Beispiel cool bei der WM oder so, ne? Hattet ihr sowas?
Auf jeden Fall. Also ich hatte ja so gesagt, also ein großes Vorbild, wenn es um Männlichkeit ging, das auf der einen, also das ist zum einen mein Vater, weil der so nah war und weil der eben auch so körperlich war. Aber es gab einen Schauspieler, der Winnetou des Ostens, Gojko Mitic, der in entsprechenden DEFA-Filmen mitgespielt hat. Und das war auch ein sehr, sehr körperlicher Mann. Das war ein großes Vorbild. Oder wenn ich an, das war dann eine westdeutsche Serie, Daniel Boone. Das war so aus, ich sage jetzt mal, so ein Western-Verschnitt. Und das war irgendwie eine interessante männliche Figur. Die Fußballspieler von Dynamo Dresden, große Namen zu Ostzeiten, haben wir immer hingeguckt. Dann gab es natürlich auch Manfred Krug, vielleicht ist der so als Sänger und Schauspieler euch bekannt, schon gestorben. Das war in der DDR ein Superstar, aber das war ein richtiger Mann, der aber interessanterweise auch Balladen gesungen hat, also etwas, was irgendwie gar nicht so, ich sag jetzt mal so, in dieses Männlichkeitsbild gepasst hat und trotzdem aber eben sehr, sehr anerkannt war. Also insofern, und wenn ich weiter darüber nachdenke, würden mir andere wahrscheinlich auch einfallen, aber das sind erstmal so die Vorbilder.
Und bei dir, Fabian?
Also bitte don't judge, ne? Also ich war junge und ich habe mich seitdem auch verändert und habe das bewusst bearbeitet. Aber wenn ich ehrlich bin, war klar, also als Franzose, Zinedine Zidane, c'était le meilleur de tout le monde. Das war immer schon der Beste so, Zizou, beim Fußball. Und dann, aber ganz peinlicherweise, ist es dann auf Cristiano Ronaldo übergeschwungen, so wie sehr viele Migra-Boys, wie auch ich, totaler Held, Cristiano Ronaldo aus der Entertainment-Schiene, Barney Stinson, ganz, ganz schlimm, How I Met Your Mother, eine Person, die alle Flinter oder Frauen immer rumgekriegt hat über Tricks, dass die mit ihm ins Bett gehen und dann dadurch irgendwie so ganz viel Macht hatte. Ganz schrecklich, Frauen fand ich misogyn as fuck so, aber auf jeden Fall ein Hero, als ich 13, 14 war. Und auch The Mentalist, auch in der Serie, in amerikanisch, es war sehr viel amerikanisch geprägt alles, also westlich amerikanisch. Und The Mentalist war auch immer sehr unbeliebt, aber jemand, der Fälle gelöst hat, indem er Menschen lesen konnte. Und ich habe dann überlegt, woher das kam. Ich glaube, das waren alles sehr besondere Leute, die sehr selbstbezogen, egozentrisch auch waren und unter anderem auch sehr frauenfeindlich, alle drei, also Cristiano Ronaldo, Barney Stinson und auch The Mentalist, auch alle drei weiß, übertrieben weiß, auch witzig dass, oder traurig, dass ich das immer nur das meine Heroes waren. Und die waren nicht liebenswürdig, aber wurden krass respektiert und idealisiert, weil sie eben eine Sache so gut konnten. Und ich glaube, dass für mich vor allem als POC-Mann, also als nicht weißer Mann, ich war eh immer besonders, weil ich in sehr weißen Räumen immer war. Und das war für mich, glaube ich, mein Weg, irgendwie auch Vorbilder zu haben, wie man, indem man besonders ist, trotzdem beliebt und besonders cool ist. Also das erkläre ich mir jetzt. Das ist jetzt meine einfache Erklärung.
Ist es dann nicht auch so dieses Bedürfnis, so weil die so cool und besonders sind, ne, dass man selbst halt eigentlich dazugehören will, ne? Und deswegen versucht man ja so zu overperformen oder sich, ne, noch mehr Beispiele zu nehmen, die eigentlich gar nicht so sind wie wir sozusagen, aber um zu lernen von denen, wie man dazugehören kann. Und das ist ja auch in der Form von Männlichkeit, ne, dass man halt so immer versucht halt in diese gesellschaftlichen Konstrukte reinzupassen. Wo kommt denn eine toxische Männlichkeit her? Wie würdet ihr das aus eurer Arbeit sozusagen beschreiben? Jetzt, wo wir sozusagen ein bisschen biografisch gesehen haben, wo kommt ihr her? Wie war euer Leben damals? Und man hat ja schon so kleine Ansätze gesehen.
Also Sozialisation, glaube ich, spielt schon eine große Rolle. So, das Umfeld war, ich sage jetzt mal, also wo Vaterfiguren sind, glaube ich, immer eine wichtige Rolle gewesen. Wenn ich mir Film und Funk anschaue, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, die war männlich geprägt, also die Helden waren männlich. Also wenn ich jetzt sei das an Sport oder, dann sind das männliche Helden gewesen. Wenn ich an meine Schulzeit denke, wer hat die Großen, also was habe ich da so beigebracht bekommen? Das war männlich geprägt. Ne? Also in der DDR, die Regierung bestand aus Männern, bis auf die Frau von Erich Honecker, die Bildungsministerin war, Margot Honecker. Aber ansonsten war das Kabinett männlich geprägt und so die Minister, die ich so im Kopf habe und so die Staatsvertreter, an die ich mich so erinnere, da denke ich an Männer. Wenn ich mich frage, wer hat welche Dinge erfunden oder Forscher, dann sind in meiner Wahrnehmung mehr Männer genannt worden als Frauen, wenn überhaupt Frauen. Ne? Also klar gibt's, also in der Sozialistischen Republik gab es natürlich auch Frauen wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg und die wurden auch zu ihren Ehrentagen geehrt, aber ansonsten spielte das in Forschung oder Politik nicht so eine große Rolle. Und wenn ich an meine Erziehung denke, dann war das in der DDR schon so, dass, wenn ich an die Menschen in meiner Umgebung denke, dann Männer und Frauen haben gearbeitet, beide. Also das spielte gar keine Rolle. Und ich kannte auch von Freunden die Mütter, die, ich sage jetzt mal, eher in Betrieben gearbeitet haben, wo man so heute sagt, naja, das ist eigentlich nicht, das waren keine typischen Frauenberufe. Ne? Aber gleichzeitig haben die natürlich auch den Haushalt geschmissen und die haben uns auch erzogen. Also wenn ich mich frage oder wenn ich da hingucke, wer hat mich erzogen, dann ist es meine Großmutter und meine Mutter. Und insofern glaube ich, bin ich in einer männlichen Welt groß geworden. Und das prägt.
Also wir müssten jetzt 3 Bücher schreiben, um das zu beantworten, woher Männlichkeiten bzw. Geschlechterverhältnisse herkommen. Da gibt's ja ganz, ganz viel und unterschiedliche fantastische Literatur und auch Texte und so. Vielleicht erstmal zu toxischer Männlichkeit. Also auch das kann man ja unterschiedlich diskutieren, aber ich würde sagen, ich verstehe das so, das sind Verhaltensweisen, also jetzt individualpsychologisch oder auf individueller Ebene, sind Verhaltensweisen, die einer Person selbst oder eben auch anderen unbeteiligten Dritten schaden. Also das sind dann Verhaltensweisen, die dann negative Konsequenzen haben für unterschiedliche Leute. Wir haben das beschrieben, dieses gelernt haben, dass man Gewalt erfahren kann, heißt, dass man auch sich selbst eigentlich als Person, die Gewalt erfahren darf oder auch sollte, versteht. Dieses, wenn man selbst Gewalt erfährt, denkt man sich das normal und ich muss auch aushalten, das ist zum Beispiel eine toxische Facette, hat dann eben auch Konsequenzen, dass man gelernt hat, okay, ich brauche anderen Gewalt zufügen. Ne? Und das sind so, genau, das ist erstmal so, wie ich toxische Verhaltensweisen bzw. toxische Männlichkeiten verstehe und woher das herkommt, von überall, von absolut überall, von den Filmen, die wir sehen, von den Leuten, die uns umgeben, aus uns selbst, von den Sachen, die wir glauben, machen zu müssen, aber vor allem von den Gefängnissen in unserem Kopf, Herz und auch Körper, die wir bearbeiten dürfen. Genau, das kann man von psychologisch bis hin zu soziologisch, politisch betrachten. Ich glaube, wir müssen uns gerade nur die ganzen Regierungen anschauen und dann können wir überlegen, woher das so herkommt.
Genau, ich wollte jetzt nämlich auch nochmal mit einer Definition kommen, damit wir überhaupt das Publikum nochmal reinholen. Aber das ist im Endeffekt das Gleiche, was du gesagt hast. Plus, ganz viele Männer haben ja immer das Gefühl, wenn man über toxische Männlichkeit redet, dann ist es ein Vorwurf an sie als Person. Aber darum geht es gar nicht. Es ist eine Kritik, wie du gerade auch gesagt hast, an bestimmten Verhaltensweisen und Normen, die sowohl Männern, also anderen Männern, sich selbst, aber auch der Gesellschaft Schaden zufügen. Und die sind meistens erlernt durch die Gesellschaft, weil es dort gewisse Männlichkeitsbilder gibt. Das hätte ich so jetzt auch nochmal reingeholt, um uns nochmal da auf ein Level zu holen. Männlichkeitsbilder sind ja auch, also ich meine, das ist ein Identitätsmerkmal und wenn man das intersektional betrachtet, ne, also wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt da zum Beispiel noch die migrantisierte Perspektive, eine queere Perspektive, eine Perspektive von Behinderungen, dann verschiebt das natürlich auch das Bild im Allgemeinen und es gibt ja auch wenig Forschung dazu. Also es ist sehr, sehr schlecht erforscht, muss man halt einfach sagen. Man kann da eigentlich nur so ein bisschen aus der feministischen Forschung mit reingehen. Ich gebe da mal so ein paar Zahlen mit rein. Also was es vielleicht verändert hat so ein bisschen, ist diese Gleichstellungspolitik der DDR, die ja so vom Staat aufdoktriniert wurde. Das Einzige, was ich gefunden habe, was wirklich untersucht war, war, dass zum Beispiel in Ostdeutschland, ist ja der Gender Pay Gap bereinigt, ist der bei 7%, in Westdeutschland ist er bei 19%. Und es ist sozusagen eine Kultur da gewesen, dass Frauen ja schon immer gearbeitet haben, was damals nicht unbedingt zum Feminismus geführt hat, weil Frauen immer noch die Care-Arbeit übernommen haben, auch in der DDR, und das zu Doppelbelastungen geführt hat. Trotzdem hat es sich wohl so ausgewirkt, dass jetzt im Nachgang ostdeutsche Männer eher dazu bereit sind, die Care-Arbeit aufzuteilen und das eher zu tun als in Westdeutschland. Also das hat man so in diesen Feminismusstudien rausgefunden. Und ich frage mich halt auch immer in diesem Ost-West-Vergleich, was macht das oder was hat das mit uns sozusagen gemacht? Weil ich bin ja zum Beispiel zur Hälfte noch Pole. Und ein slawisches Männlichkeitsbild ist schon, wie wir jetzt zum Beispiel in Russland auch mit dem Krieg sehen, ne? Und was da passiert, da gab es auch verschiedene Berichte. Das hat ja auch auf uns übergeschwappt. Was ist so dieses Männlichkeitsbild aus der östlichen Region? Und dann frage ich mich halt auch noch weiter, die Erfahrung, ne, die Gewalterfahrung als Männer der Baseballschlägerjahre, ne, das war ja auch ein ganz krass toxisch männliches Umfeld, in dem es hieß, auf die Fresse bekommen oder mitmachen sozusagen, und man war gezwungen sozusagen in dieses Strudel mit reinzugehen. Du dürftest keine Schwäche zeigen, sonst warst du das Opfer, das auch unter Mobbing und so gelitten hat, ne. Und ich bin mir sicher, sowas gab es in einer gewissen Form auch in Westdeutschland. Doch ich frage mich heute halt, wie hat das uns geprägt, die das irgendwie live miterlebt haben? Oder es sind ja auch Traumata, die dadurch entstanden sind. Ne? Aber das ist halt nirgendwo untersucht. Fabian, ich weiß nicht, ob du da irgendwie was in deiner Arbeit so gefunden hast oder irgendwie eigene Empfindungen dazu hast.
Ich versuche das kurz zu erläutern mit einem ganz konkreten Beispiel, wie unterschiedlich ich Männlichkeit in Österreich und dann in Deutschland wahrgenommen habe. Und es aber trotzdem sehr viele Ähnlichkeiten gibt und was eigentlich Männlichkeit ist. Sind das die konkreten Verhaltensweisen oder geht es da um Macht und geht es da um mehr? Und das ist, versuche ich mit dem Beispiel zu erläutern. Also in Wien, wo ich geboren bin und groß geworden, ist der Wiener Schmäh total bekannt. Und das lieben, ich weiß nicht warum, ich verstehe euch Deutsche manchmal nicht, das lieben Deutsche, ich finde das so charmant und schön, wenn dann die Wiener auf einmal so ganz scheiße eloquent und alles ist so dreckig und die Deutschen sind so deppert. Das eigentlich ist der Wiener Schmäh darauf aus, andere klein zu machen, klein zu halten, fies und gemein mit anderen zu sein und alles ironisch und zynisch zu sehen. Ja, so. Das war so meine, also über allgemeine Erfahrung in Wien. Die immer, wenn ich da hinkomme, habe ich die wieder. Im Ruhrgebiet, wo ich dann war, war das erste, was ich gehört habe, wenn ich einen Mann gefragt habe, wie geht's dir, war muss. So, was soll das? So muss, ne? Das sagen alle im Ruhrgebiet und aber jetzt auch im Rest Deutschland. Muss ist so ein deutsches Ding, ist mir aufgefallen. Dieses aushalten müssen. Und später dann, als ich dann in Berlin war und auch viel in Köln und desto privilegierter die Kreise waren, die ich fand, ist mir aufgefallen, sehr starke Selbstoptimierung. Also dieses, man kann alles erreichen, wenn man es nur selbst schafft. Wir sind alle verbindlich, pünktlich und arbeiten ganz viel, ernähren uns gesund, lesen noch mal ein Buch hier, aber alles ist durchoptimiert. Und das ist ja erstmal total anders und unterschiedlich. Was aber dahinter sehr ähnlich ist, dieses Wiener Schmäh, ironisch, zynisch, das muss und aber auch die Selbstoptimierung, was das verbindet ist, es gibt eine ganz klare Souveränität. Die Männer da wissen, wie sie damit umgehen, damit sie souverän erscheinen. Sie haben alles unter Kontrolle, weil sie die schwierigen Situationen, sie gehen unterschiedlich damit um, aber sie haben es unter Kontrolle. Das heißt, kontextspezifisch ist Männlichkeit erstmal, kann ganz anders sein, aber das Ziel dahinter ist oftmals verbunden mit Macht, Durchsetzungsfähigkeit, Souveränität zu behalten. Und das nennen wir dann hegemoniale Männlichkeit, auch in unterschiedlichen Kontexten Macht behalten zu können. Und das ist so ein bisschen das Pendant, was ich merke, dass mir eigentlich überall auffällt. In den krassesten linken Szenen sind jetzt Männer sehr machtvoll, indem sie sich stark zurücknehmen und keine Antworten haben und Vulnerabilität performen. Das macht mich ganz rasend, wenn dann auf einmal weiße, enorm schöne, heterosexuelle Cis-Männer dann sagen, oh, ich fühle mich gerade ehrlich, ich bin jetzt aufgeregt, hier zu sprechen. Und du merkst, sie performen das, aber dadurch bekommen sie Machtsympathien und werden in den Räumen, also kontextspezifisch, wieder durchsetzungsfähig. Das ist super spannend.
Ah, interessant. Ja, jetzt, wo du das auch gerade erzählt hast, mit dieser Form von Macht, das war ja auch in der Studie zwischen Ost und West sozusagen, in diesem Männlichkeitsbild, da wurde nochmal so aufgezeigt, dass so der westdeutsche Mann so als immer der progressivere, weltoffenere wahrgenommen wird, der sozusagen souveräner ist. Aber im Bezug zum Beispiel auf Frauen, in diese alten Rollenbilder sehr, noch ein bisschen mehr verhaftet ist, in diesem, ich bin der Ernährer, die Frau macht sozusagen die Care-Arbeit. Das ist im Osten, ne, nicht komplett weg, aber es ist schon mehr durchbrochen. Und dieser Podcast ist ja überhaupt zustande gekommen, weil ich mir dachte, ich hatte so, wenn wir jetzt wieder in die Popkultur schauen, zum Beispiel auf TikTok. Und ich war dann ich bin immer öfter in so Reels und so TikToks geraten, wo Frauen gesagt haben, ja, wozu überhaupt noch in die Ehe gehen oder wozu überhaupt noch Männer daten, so ist es nur noch belastend für mich, ist es nur noch anstrengend. Und dann sind die Männer in diesen Kommentaren aber sofort in so eine Abwehrspirale gegangen. So, ja, Frauen sind die betrügen und Frauen sind an allem schuld. Man hat überhaupt gar keine Verantwortung für sich selbst übernommen. Und ich war so, hey, aber was providen wir denn heute noch für Frauen in einer Partnerschaft, wenn unsere Rolle sozusagen davon weggegangen ist, dass wir die Ernährer sind, weil Frauen sich selbst ernähren können. Sie brauchen uns dafür nicht mehr. Dann ist doch das, wo, also ne, Frauen haben sich Bildung angeschafft, die haben sich hochgearbeitet, die können sich selbst versorgen. Und jetzt ist doch eigentlich unsere Aufgabe, damit wir ihnen auf Augenhöhe begegnen können, uns emotional weiterzuentwickeln aus diesen harschen Männlichkeitsbildern heraus. Und ich merke aber immer in diesen Kommentaren, diese Einsicht, die existiert überhaupt nicht bei vielen Männern. Ne? Ich sag ja gar nicht bei allen, sondern das sind ja nur eine Stichprobe in diesen Kommentaren. Woher kommt das, dass Männer das daran sozusagen nicht reflektieren wollen?
Ich habe auch einen sehr popkulturellen Blick nochmal darauf. Also wir arbeiten sehr viel mit jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29. Also bei Detox Identity, und wir hatten den Luxus in der Förderung mit der BPB, so Bundeszentrale für politische Bildung, ein Jahr dazu zu forschen, warum junge Männer zwischen 18 und 29 keinen Bock auf Feminismus haben, keinen Bock auf Gleichberechtigung. Und was sie eigentlich brauchen würden, damit es verheißungsvoll, damit die Themen für sie verheißungsvoll sind, und aber gleichzeitig, wie können wir die Themen an die Personen bringen, sodass gleichzeitig Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Interpersonen, nicht-binäre Personen, Transpersonen, Agender-Personen, Sternchen, also alle Personen, die strukturell vom Patriarchat diskriminiert werden, wie können wir das machen, dass sowohl die widerständigen Männer, wie aber auch Flinterpersonen gestärkt werden in diesen Seminaren, Workshops, die wir machen. Und diese Forschung hat so ein bisschen bei uns ergeben, dass wir gemerkt haben, dass es sehr stark daran liegt, also es gibt unterschiedliche warum Männer da keinen Bock haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Aber ein großes, ganz ehrliches Warum, was wir aus den Interviews mit diesen widerständigen Männern rausgefunden haben, ist ein Anerkennungsdefizit. Dass jetzt immer mehr Räume da sind, wo junge Frauen, queere Personen, von Rassismus betroffene Personen über ihre negativen Erfahrungen sprechen können und dann oftmals junge Männer das sehen, im gleichen Raum sind sie denken, aber ich habe auch ganz viele Mobbing-Erfahrungen oder ich habe auch ganz viele Probleme, Unsicherheiten und aber merken, wenn es um strukturelle Diskriminierung geht, haben sie diese Erfahrung nicht, aber andere dürfen darüber reden. Das heißt, sie sehen das, haben ganz viel selber Unmachtsgefühle und sind teilweise auch eifersüchtig und brüllen dann super laut rein und sagen, ich habe auch, und obwohl sie haben aber keine Struktur der Diskriminierung. Das heißt, da werden die Sachen vermischt. Aber das ist ein großer Grund des Anerkennungsdefizits, weil wir sehr wenig Räume haben, wo über Ohnmachtsgefühle in dieser hyperkapitalistischen, sehr schnellen Gesellschaft geredet werden können, vor allem an Schule und aber auch später.
Mhm. Das finde ich voll spannend. Bevor du reingehst, muss ich dann nochmal nachfragen. Weil, ne, als ich mit meiner Redakteurin geredet habe, da waren wir auch bei diesem Thema, wenn wir jetzt über toxische Männlichkeit reden, und sie war so, ja, aber dann solltet ihr nicht als drei Dudes darüber reden. Und ich war so, das finde ich spannend. Und ne, es gibt für mich unterschiedliche Perspektiven, weil wenn ich über Rassismus rede, von dem ich selbst betroffen bin, dann will ich auch nicht, dass weiße Leute dabei mitreden sozusagen. Aber wenn es jetzt eine Folge wäre zum Beispiel zum Thema Auswirkungen von toxischer Männlichkeit, da würde ich natürlich eine Frau zum Beispiel mit reinholen. Und das heißt ja auch nicht, dass das die einzige Folge ist, die wir darüber machen. Aber ich finde es halt spannend, wie ist das halt in dieser Perspektive von Wahrnehmen in, ne? Also es geht auch immer um ein bisschen Ost und West. Dann würde ich in dem Moment schon erstmal, also ich glaube, es gibt auch wenig Räume, auch öffentliche Räume, wo halt Männer unter sich reden, weil Männer unter sich reden nochmal anders. Und ich glaube, manchmal braucht es das auch, weil Männer anders zuhören. Genauso wie weiße Weißen anders zuhören, wenn sie über Rassismus reden. Und ich finde, das soll ja so ein Raum sein, um vielleicht auch Männern zu zeigen, hey, hier sind drei Männer mit verschiedenen Perspektiven. Guck mal, wie die drüber denken. Vielleicht kannst du dir als Mann ja hier was raus mitnehmen. Was haltet ihr davon? Oder hätte ich den doch nicht den Fehler machen sollen und doch nochmal so eine weibliche oder eine Flinterperspektive mit reinnehmen sollen?
Naja, manchmal finde ich das ganz spannend. Ich hatte jetzt erst vor kurzem nochmal auf YouTube irgendwie so einen Ausschnitt gesehen. Da ging es um toxische Männlichkeit. Und dann war Moderator dann ein Vertreter, der für, ich sag jetzt mal so, die Männlichkeit stand. Und eine Frau, die für das Bild von, ich erkläre jetzt mal die toxische Männlichkeit, ne? Und so wie ich das sage, sage ich es extra deswegen, weil genauso habe ich es empfunden. Und das fand ich irgendwie abgefahren, weil ich denke, ja, warum sollen denn nicht Männer über toxische Männlichkeit reden? Weil letztendlich, also ich fühle mich genauso betroffen. Ja, also ich bin anders betroffen, da gebe ich Fabian recht. Aber ich bin natürlich selber betroffen, weil, also wenn ich an meine Schulzeit denke, dann war ein Großteil meiner Klassenerfahrung die Idee, ich muss meinen Hintern an die Wand kriegen, um so diesem Mobbing nicht zu bieten. Ja, also mich da zurückzunehmen. Ich bin in der Gesellschaft groß geworden, da war Militarisierung ein großes Thema. Also in der Volksarmee musste jeder hin. Wir hatten Wehr- und Wehrkundeunterricht. Also das heißt, einmal in meiner Schulzeit war ich in einem Wehrlager und dann nochmal während meiner Lehrezeit. Ich habe da zwar die Waffe dann verweigert und das hatte entsprechende Auswirkungen, aber das war völlig normal. Und du hast ja über den Osten vor uns kurz gesprochen. Ich erinnere mich, wenn ich in die damals noch Tschechoslowakei gefahren bin, da gab es Pfadfindergruppen, die waren klar militarisiert. Na klar, das habe ich so ein Stück mitgenommen. Und das macht natürlich was mit ein, weil damit zeigt sich ja auch, man darf über Verletzlichkeit nicht reden. Also das ist nicht das Thema. Also dafür gab es gar keinen Raum, darüber zu reden, wie geht's mir denn eigentlich? Na, wer bin ich und was möchte ich und was sind meine Bedürfnisse und gibt es da vielleicht auch Bedürfnisse, die eher nach Nähe, nach Verständnis, nach Austausch sind? Da würde ich sagen, diese Kultur gab es und gibt es aber auch heute in der öffentlichen Gesellschaft nicht so sehr. Und gleichzeitig arbeite ja nur in dem Kontext von Männerarbeit. Dann habe ich 3 Jahre eine Männergruppe geleitet und in der Gruppe kann man über alles reden. Also man kann mit Männern über alles reden, wenn man es anbietet, wenn man selber derjenige ist, der sagt, ich mache den Raum auf, ich mache auch mich auf. Ne? Aber nochmal, da würde ich auch sagen, wir dürfen ja die Erfahrungen unserer Eltern nicht vergessen. Das sind kriegserfahrene Menschen gewesen. Mein Vater kommt aus einer ganz, ganz armen Familie. Und da ging es nicht um, du hast da persönliche Bedürfnisse überreden, sondern da ging es darum, wo kommt das nächste Essen her? Das waren viele Kinder, die müssen irgendwie schlafen. Da müssen die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden. Und über sich reden war nicht angesagt. Und das, glaube ich, an den Stellen ist es auch ein Stück generationsübergreifend, was man dann mitgegeben bekommt. Und für Männer gab es lange Zeit den Auftrag, du bist nicht dafür da zu reden, sondern um kriegstüchtig zu werden und dann zu sterben. Und das geht halt nicht mit dem Gefühl von, ja, wie geht's dir denn? Na, also in der Armee fragt dich niemand, wie es dir geht, sondern da sagt dir jemand, wo du hinzugehen hast und wo du zu warten hast und wo es Essen gibt. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was damit beachtet werden muss. Und ansonsten leben wir auch in einer Konkurrenzgesellschaft. Und in dieser Konkurrenz ist es auch nicht angesagt, über sich zu reden, Schwäche zu zeigen. Damit kommst du nicht nach vorne. Und letztendlich, finde ich, auch zeigt sich ja an der Stelle, wo wir heute sind. Also wenn ich mir überlege, Klimaschutz, so wie sieht's wirtschaftlich aus? Wir leben auch in einer Gesellschaft, die an bestimmten Stellen nicht gesund ist. Und in der Stelle würde ich auch sagen, ist eben auch unser Verhältnis zu uns und gerade unter Männern nicht immer gesund.
Danny, bevor du da reingehst, ich würde gerne noch dazu was sagen, dass das Gespräch, was wir gerade hatten.
So, ach so, ja, mach gerne.
Eine kurze, weil das sind oft Debatten, die es gibt, wo, und ich fand es super spannend und danke, dass du auch gesagt hast. Und danke an deine Kollegin, wenn ich es richtig verstanden habe, die nochmal gesagt hat, hey, jetzt redet ihr über Feminismus und kritische Männlichkeit und ihr seid nur 3 Männer. Und ich kann total nachvollziehen, woher da die Kritik rührt. Und nicht nur nachvollziehen, sondern ich finde es sogar mutig und wichtig, dass das gesagt wird. Weil du hast auch gesagt, wenn jetzt über Rassismus sich 3 Menschen in einem Podcast unterhalten und das dann gehört wird von mehreren Leuten, würde ich mir auch denken, und es sind 3 weiße Menschen, würde ich mir auch denken, da würde ich mal aber gerne mal drüber gucken und mal sehen, was die sagen. Also ich war auch nicht so direkt nur, oh, wie toll. Und das auch zu Recht. Gleichzeitig auch wichtig, dass, was Hagen gesagt hat, auch unfassbar wichtig, dass Männer über diese Themen auch untereinander reden und nicht immer Flinterpersonen und Frauen dafür brauchen. Ne? Was eine Sache, die es funktionieren kann, beides stimmt. Und das erste ist aushalten, Kritik aushalten. Als Männer Kritik aushalten, wenn dann Flinterpersonen, Frauen sagen, aber irgendwie finde ich das nicht perfekt, dann einfach mal sacken lassen und überlegen, woher das kommt. Und das auch einfach annehmen, ohne sich direkt verletzt oder kritisiert zu fühlen. Auch die Reaktion, die danach kommt, wenn man dann wirklich das mal annimmt und sagt, boah, kann ich gerade vielleicht noch nicht ganz verstehen, aber würde ich gern verstehen, ich werde drüber nachdenken, antworte nicht direkt, wenn es okay ist, ich antworte dann vielleicht, ich mache eine Stunde und dann denk drüber nach und antworte dir dann, wenn du Lust hast. Aber danke, dass du mir das gesagt hast, weil ich bin mir sicher, weiß noch, und ich verstehe, dass ich davon darüber lernen, da etwas lernen kann. So, erster Impuls an alle Männer, wenn wir arbeiten, in Klassen sacken lassen lernen. Männer nicht immer reagieren, sacken lassen lernen. Und es braucht einen Empathietransfer. In jedem Workshop, in jedem Seminar, was wir haben, fangen wir an mit, was Hagen gesagt hat, super wichtig ist, die Männer da abholen, wo sie sind. In ihren Problemen, in ihren Ohnmachtsgefühlen, in ihren Diskriminierungserfahrungen, auch wenn wir mit migrantischen oder queeren Männlichkeiten arbeiten, dass sie Kurzräume haben, wo sie über ihre Erfahrungen reden können. Und das ist aber ein Problem, dass in maskulinistischen Kreisen wird dabei geblieben. Nur das gemacht. Dann suhlen sich Männer, sorry, in diesen Leiderfahrungen. Aber Männer sind nach wie vor sehr stark privilegiert in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir müssen dann Brücken schlagen. Was gibt es denn für Ähnlichkeiten, wenn Frauen auf der Straße vielleicht abends angeguckt werden oder wenn man als migrantischer Mann aufgrund der Hautfarbe angeguckt wird? Es gibt ganz viele Parallelen, wenn Leute gleiche Diskriminierungserfahrungen haben oder andere, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen Diskriminierungserfahrungen gibt zwischen Leuten, die mehrfach privilegiert sind und anderen Leuten, die Diskriminierungserfahrungen haben. Also da, dass junge Männer merken, oh, ich habe so viel Ähnlichkeiten mit vielleicht auch queeren Personen in meinen Erfahrungen und eigentlich bin ich aber total queerfeindlich. Und dass dann migrantische Männer merken, oh, sie sind queerfeindlich, aber haben sehr viele Ähnlichkeiten. Das ist oft eine große Veränderung in ihren Köpfen. Und dann dann verantwortlich machen und auch wirklich in die Verantwortung ziehen für ihr eigenes Verhalten. Wenn Sexismus und Rassismus oder Sexismus und Queerfeindlichkeit ausgelebt wird, und das im Alltag, dann müssen wir das bearbeiten, vor allem in Männergruppen. Es geht nicht darum, dass wir nur darüber reden, wenn Flinterpersonen da sind. Nein, genau wenn nur Männer sind, müssen wir mehr darüber reden. Und das, finde ich, kommt mir oft zu kurz, weil dann eher über die eigenen Leiderformen gesprochen wird. Und dieser Übertrag, was können wir anders machen für Leute, die noch weniger privilegiert sind als wir, oftmals Flinterpersonen, wie können wir da die Gewalt reduzieren, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, den wir oft zu viel vergessen.
Nee. War ganz viel Tolles drin, Fabian, weil einmal dieses, das ist auch so ein Ansatz in meiner Arbeit als Diversity Manager, dass ich halt immer sage, lebenswirklichkeitsnah arbeiten. Du holst die Menschen am ehesten dort ab, wo du sie emotional greifst in ihrem eigenen Leben und dann aber in die größere Struktur sozusagen überleiten, damit sie verstehen, sie sind damit erstens nicht alleine. Es ist ein erlerntes Verhalten, das heißt, du bist nicht als Subjekt Schuld, ne, weil ganz viele teilweise wird ja immer mit Schuld gearbeitet oder geredet oder sie haben das Gefühl, dass sie jetzt schuld sind. So, nein, das ist Verhalten, was wir gelernt haben und das gilt für alle Diskriminierungsformen oder Marginalisierung. Und das ist aber auch Verhalten, was wir verlernen können. Und deswegen lasst uns da selbstkritisch reingehen und deswegen wollte ich ja auch nochmal ganz transparent gerade diese Frage hier in den Podcast mit reinnehmen, weil das hätte ich natürlich auch intransparent halten können, aber bei mir, ne, auch wenn ich in dem Moment gesagt habe, nee, ich find's gut, wenn wir jetzt nur zu dritt als Männer reden, aber ne, ich gehe nicht in diese Abwehr zu sagen, das heißt ja nicht, dass wir das nie machen oder dass wir das nicht noch woanders nochmal machen können. Und ich finde die Diskussion ganz spannend. Und dieses Annehmen, nicht immer direkt, wie du gesagt hast, in diese Abwehrhaltung gehen, weil wie willst du dich denn weiterentwickeln, wenn du nie sozusagen in diese Reflexionsmomente kommst? Dann versuchen wir doch aber nochmal, genau, jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, wo wir nochmal reingehen in diese intersektionale Perspektive von Männlichkeit. Wie kann denn gerade dieses, wenn ich nochmal auf Ost-West gucke, ne, diese strukturschwachen Regionen, und das gibt's ja nicht mal nur im Osten, ne, aber wie kann denn gerade so prekäre Lebensverhältnisse, wie wirkt sich das auf so eine Form von Männlichkeit aus? Habt ihr das in eurer Arbeit, nehmt ihr das gesondert wahr in eurer Arbeit?
Also grundsätzlich ja, aber auch deswegen, weil ich mich damit beschäftige. Also ich glaube, das muss man auch schon nochmal dazu sagen. Also der Schlüssel dazu ist natürlich ein Bewusstsein, irgendwie einen Moment zu sagen, also ein Erlebnis gehabt zu haben, in dem man an das Thema Jungen und Männer, Biografien und Arbeit und Sozialisation herangeführt wird und dann sagt, ah ja, das ist ja spannend und das hat auch was mit mir zu tun und sich dann damit auseinandersetzt. Da gibt's ja Zahlen, ne? Also wenn ich mir an die Demografie, wenn ich mir so demografische Entwicklung angucke in ländlichen Gebieten hier in Thüringen, dann gibt's Gegenden, da kommen auf, ich sage jetzt mal, 100 Frauen, 140 Männer. Und das ist, wenn ich mir so, na, und dann gibt's Städte, da weiß man, das wird bis 2040 wird sich das noch verschärfen. Und dann gibt's noch so diese Zeit von nach der Mauer, ne? Also junge Frauen, gut ausgebildet, auf dem Weg nach, ich will mich jetzt selbst verwirklichen, ich will irgendwie was erreichen, ich will leben, die in den Westen gegangen sind. Das macht was mit Gesellschaften und dann Gesellschaften vor Ort, wenn man merkt, es gibt weniger Kinder, Häuser stehen leer, der Konsum macht dicht und ich finde als junger Mensch keine Partnerin, die mit mir eine Familie gründen will. Aber das Idealbild von einem Mann ist immer noch, du musst einen Job machen, also musst irgendwie eine Ausbildung machen, musst einen Baum pflanzen, ein Haus bauen, Kinder kriegen und na, dann bist du ein Mann. Und da beißt sich was und das macht sehr, sehr unzufrieden und das kann ich ein Stück auch verstehen, wenn es darauf keine Antworten gibt. Sondern Menschen sehen, dass so die ländliche Struktur verschwindet. Und ich gebe dir aber recht, und das wundert mich so ein bisschen, das finde ich auch bedauerlich, das gibt's ja im Westen auch. Also na, je nachdem, wo ich da hinfahre, dann komme ich in Dörfer, in denen sieht es sehr ähnlich aus. Und da sind auch die Einkommensverhältnisse ähnlich. Aber es gibt eben nicht, und das finde ich sehr bedauerlich, dieses Bondage, also dann zu sagen, okay, ich solidarisiere mich mit diesem Mann, sondern leider bleibt man bei sich und sagt halt, naja, wir werden vergessen, ne? Bei uns tut sich ja nichts. Ein schönes, also vielleicht nochmal so als Empfehlung, es gibt eine wirklich tolle Serie, Warten auf den Bus. Das ist eine Serie aus dem Öffentlich-Rechtlichen, gewesen und zeigt nochmal zwei Männer, die an einer Busstation im Nirgendwo sich jeden, also wiederkehrend treffen und unterschiedliche Themen besprechen. Und da werden sehr, sehr schön nochmal Männlichkeitsbilder aufgemacht und auch die Historie, also nochmal so das Erleben von Nachwendezeit und wo sie jetzt stehen. Und ich finde, da wird so viel sichtbar. Und in meinen Beratungen habe ich das Thema Männlichkeit und Alleinsein in ländlichen Gebieten ist wiederkehrend.
Da frage ich mich in dem Moment, Tom, ne, es ist ja vielleicht nochmal diese Verknüpfung von strukturschwache Regionen, ne, die gut ausgebildeten Frauen sind dann vielleicht mobiler und gehen weg und sind alleine. Vielleicht ist das der Unterschied auch zwischen Ost und West, dass es vielleicht strukturschwächere Regionen sind, aber nicht so auf so einer strukturellen großen Ebene, die Frauen halt gegangen sind und dann so, ne, so ganze Land, also so ganze Regionen sozusagen männlich verarmt sind, weil es dann nur noch Männer dort gab. Vielleicht ist das vielleicht auch so ein kleiner Unterschied. Fabian, hast du das irgendwie in deiner Arbeit wahrgenommen oder was nimmst du da für Parallelen wahr von Klassismus und Männlichkeit, wie sich das auswirkt?
Ich bin da ganz bei Hagen. Also ich habe sogar einen Fokus darauf. Ich nenne das Migrantlichkeit. Da geht es um Männer, die von Rassismus und Klassismus betroffen sind. Und ein bisschen plakativ, aber ich sehe das wirklich. Ich glaube, ich weiß über die letzten 8 Jahre Arbeitserfahrung, die größten Potenziale, Männer für Feminismus und Gleichstellung zu gewinnen, gibt es bei Männern, die in Armut und aber auch von Rassismus betroffen sind. Also das, weil es da ganz viele Parallelen gibt, wenn man die Arbeit richtig macht. So, das sind jetzt viele Bands. Wenn Leute selbst von Diskriminierung betroffen sind, haben die oftmals einen ganz großen Leidensdruck. Und das war auch einer der Erkenntnisse, die wir hatten, warum viele Männer, auch aus dem Osten, mit denen wir Interviews geführt haben, und aber auch von Rassismus betroffene Männer, also Männer, die Migrationshintergrund haben, warum die meinten, Feminismus ist gar nichts für die. Ganz viele haben gesagt, dass sie sich gar nicht gesehen fühlen in ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen, dass sie nur als privilegierte Männer angesprochen werden und dann sagen, Junge, mit Ahmed Mansour, wie soll ich da überhaupt eine Wohnung bekommen? Und du redest mich an als privilegiert. Ja, wenn das Feminismus ist, auf gar keinen Fall. So. Und wir gemerkt haben, dass das ein großer Mitgrund ist. Und da geht's darum, dass sie dann, also ich nenne das dann protestierende Männlichkeit. Männlichkeit ist, man wird geboren mit eigentlich einem Verlangen oder einem Versprechen, dass man dominant, durchsetzungsfähig, wettbewerbsfähig sein kann, aber auch muss. Das ist so ein bisschen das Versprechen und auch der Druck, der an Männlichkeit gekoppelt ist, bei fast allen Leuten, die geboren werden. Also das kommt mit den Männlichkeitsanforderungen mit rein. Und es gibt aber Leute, die mehrfach privilegiert sind. In Deutschland oftmals weißgelesene, relativ reiche, normschöne, große Männer so. Und diese Männer müssen gar nicht so viel machen, um Macht ausleben zu können. Also meistens ist in diesen Räumen, wenn ihr vielleicht kennt, selbst solche Personen, die charmant, eloquent sind, gut reden können, die richtigen Zitate haben, in den Räumen sich einfach sehr wohl und sicher fühlen. Und wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, dreht sich meistens der ganze Raum zu der Person und fragt, naja, wo sollen wir denn essen gehen? Das ist doch immer so gute Ideen oder was meinst du dazu? Das heißt, die Person muss gar nicht so viel machen, um diese Macht und Durchsetzungsfähigkeit auszuleben. Das Gleiche sehen aber dann viele junge Männer, migrantische und von Armut betroffene Männer, die diese ganzen Codes nicht kennen, die von ihrer Lehrerin ganz anders behandelt werden als ihr Freund und Kollege neben ihnen, der vielleicht weiß es. Und sie wollen aber die gleichen Durchsetzungsfähigkeiten. Sie wollen die gleiche Macht und protestieren dagegen. Deswegen nenne ich das protestierende Männlichkeit, so ein bisschen auch nach Debus und Sture. Und oftmals durch eine hypermaskuline Performance versuchen, das Gleiche zu bekommen, was andere ohne diese Performance bekommen. Und da gibt's ein Buch dazu, also auch Seit Etwas Hashemi, der Tag, an dem ich sterben sollte, der ein fantastisches Zitat, der das beschreibt, vor allem für so Migra-Boys, das ist viel besser beschreibt, das ist meine komplizierten Erläuterungen, nämlich, der sagt, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Und ich finde, das beschreibt es sehr einfach, was da eigentlich dahinter passiert, Leuten gefallen zu wollen, die einen nicht respektieren und aber dann eher nach unten zu schlagen, oftmals gegen Frauen und Flinterpersonen. Fantastisches Buch, Riesenleseempfehlung, da geht es um das rechtsterroristische Hanau-Attentat. Genau, das ist so ein bisschen mein Fokus auf Migrantlichkeit und deswegen arbeite ich so viel mit von Klassismus und Rassismus betroffenen jungen Männern, weil da ganz viel möglich ist. Und wenn wir da ansetzen, gibt es Transformationsmodelle, die passieren können, die, wenn ich auch mit Geschäftsführung, mit CEOs von großen Organisationen arbeite, nicht sehe. Und da weiß ich nicht, wie wir es verändern können. Aber in den jungen Männern, die selbst diskriminiert sind, ist riesig, riesig Potenzial dahinter.
Jetzt gehen wir nochmal in die letzte Kategorie, so Utopie is now. Hier in dieser Kategorie geht es nochmal so ein bisschen darum, wie können wir das Ganze denn auflösen? Ne? Also wie könnt ihr was sind eure Erfahrungen in der Arbeit? Ihr habt es ja schon so ein bisschen angerissen auch immer wieder. Wie können wir diese Strukturen durchbrechen. So, Fabian, du hast vorhin schon gesagt, sozusagen mit so lebenswirklicher Arbeit die Menschen dort oder die Männer vor allen Dingen dort abholen, wo sie halt sind. Hagen, was merkst du denn in deiner Arbeit im ländlichen Raum, wo ne, wahrscheinlich nochmal ein anderes Bewusstsein dafür steht, als jetzt in Köln in der Stadt? Wie schaffst du es sozusagen, an die Männer einmal ranzukommen? Und wie schaffst du da vielleicht so ein positives Auflösen, in eine konstruktive Männlichkeit zu kommen?
Also konstruktive Männlichkeit, gut, das ist natürlich ein großes Wort. Also vielleicht, um das nochmal aufzuklären. Also ich lebe in Jena und arbeite auch in Jena, aber thüringenweit auch. Also ich bin dann unterwegs. Insofern arbeite ich mit ganz unterschiedlichen Männern und in unterschiedlichen Regionen. Das, was für mich, wenn ich jetzt so nachdenke, so da, wo ich sagen würde, das ist mein Schlüssel, ja, also, aber das ist was Persönliches, ist zu sagen, ich habe gelernt, Dinge anzusprechen. Also das, was vielleicht noch mal aus meiner Kindheit da war, also hart zu sein, ja, zu merken, wenn ich an den Stellen in das umdrehe und sage, ich bin offen und ehrlich, aber nutze auch so ein Stück meine Autorität. Ja, und da beißt sich das manchmal auch, ne? Also ich, so muss man auch sagen, ne? Aber Räume aufzumachen und zu sagen, ah, ich höre mir das an, wo Mensch, also wie die Lebenswelt von Menschen ist, im dörflichen oder im ländlichen Bereich. Das trifft aber auch für die Stadt zu. Und die, dabei die Erfahrung mache, dass ganz, ganz viele Männer keine Freunde haben. Also keine Freunde zum Reden. Und zwar über das, was sie wirklich bewegt. Und das finde ich an vielen Stellen wirklich sehr, sehr bedauerlich, dass es da keine gute Freundschaftsidee und auch keine Solidarität unter Männern gibt. Auch in Männerfreundschaften ist es nicht alltäglich zu sagen, na, lass uns doch mal darüber reden, was hast du denn für Erfahrungen mit Selbstbefriedigung zum Beispiel? Oder wie stehst du denn zu dem Thema schwule Männer? Oder Transmänner, wie ist das, hast du schon mal die Erfahrung gemacht, einen Mann zu küssen oder nicht? Was löst das in dir aus? Was sind deine Männlichkeitsbilder? Wer sind, was wir vor uns hatten? Wer sind deine Vorbilder? Wie ist das denn, mit einer Frau Sex zu haben? Macht das, ist das lustvoll? Ist das, oder ist das eher eine Herausforderung? Wie ist denn da deine Erfahrung? Also einen Gesprächsraum aufzumachen durch das eigene Vorbild, also im Sinne von sich auch selber aufzumachen, also zu sagen auch, also wenn ich in der Gruppe bin, dann sage ich, ich bin nicht nur der Moderator, sondern ich nutze dann, ich bin der Spielertrainer, also den Begriff aus dem Fußball wieder, zu sagen, also ich bringe mich mit ein. Weil es ist auch für mich immer wieder ein Lernprozess. Also in den Begegnungen, die ich mit Männern habe, lerne ich auch etwas über sie, aber auch über mich. Weil das, was mir ja, was Männer erzählen, löst ja etwas in mir aus. Ne? Löst Erinnerungen aus, löst Reaktionen in mir aus. Mit denen gehe ich dann auch um. Und das Öffnen dieses Raumes, mit dem sich selber auch aufmachen, das führt dazu, dass ich zum Beispiel mit einem Mann 2,5 Jahre am Telefon Beratung mache, der irgendwo in Thüringen auf dem Land lebt, sich getrennt hat, einsam ist, praktisch erblindet und in einer Beziehung ist, wo er für sich sagt, ich will mich eigentlich trennen, das ist mein Haus, auch meine Frau sagt, wenn du das machst, dann nehme ich das Haus weg. Wahnsinnig viele Ängste, wahnsinnig wenig Wissen und wahnsinnig wenig Kontakte nach außen. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung. Da würde ich sagen, das machen viele Männer, nicht Menschen zu haben, mit denen sie wirklich über sich reden können und über ihre Ängste und Bedürfnisse und da angehört zu werden, um dann aber auch in einen Diskurs zu gehen und zu sagen, okay, was ist aber auch dein Anteil daran? Weil ansonsten würde man ja, das hatte ja Fabian auch vor uns gesagt, dann bleibt man ja stehen und ist sich nur im Beschweren. Und es geht aber dann darum, aus dem, was man erfahren hat und aus dem Vertrauensverhältnis heraus auch Ansprüche zu stellen an Veränderungen, ne, Impulse zu geben. Und vielleicht noch als letztes, im Alltag ist mein Auftrag, Menschen machen mit mir eine gute Erfahrung. Und das zeigt sich dann auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich Männer sehe mit Kindern, dass ich hingehe und sage, ey, das ist aber ein schönes Bild. Ich mache dir ein Kompliment. Ich bin freundlich, ich bin, ich versuche offen zu sein, auch zu Menschen, auch zu Männern. Ich hatte erst vor kurzem ein Erlebnis an der Kasse, wo neben mir ein Riesentyp stand, kahl geschoren, Tattoos, riesen golden Ohr und sprach auch gebrochen Deutsch. Und ich dachte so im ersten Moment, alter Falter, das ist ja ein Brocken, ne? So. Und dann gab es aber eine Interaktion und wir beide kamen ins Lächeln und plötzlich war all die Angst Und also ich sage jetzt mal so, das Stück Vorurteil, was dann erstmal so in mir drin ist und drin war, ja, plötzlich ist das weg. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, ich habe auch in der Migrationsarbeit, also bei Refugio, das ist eine Beratungsstelle für Männer, die Fluchterfahrungen haben und sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und ich glaube, ich bin mit anderen Menschen trainiert. Und trotzdem habe ich diese Einstellung und habe ich diesen Moment von, ich sehe jemand, der groß ist, der vielleicht irgendwie auch noch ein Stück fremd ist, und dann gehen erstmal Schubladen auf, ne? Und dann sich aufzumachen und zu sagen, ah ja, nein, also da braucht es auch einen Raum dafür. Das ist dann die eigene Arbeit.
Ich versuche mich kurz zu halten, aber es passt sehr zu dem, was Hagen gesagt hat, nämlich auch vor allem als Mann da auch eine bestimmte Verantwortung zu sehen, und desto mehr man zu den Themen vielleicht auch selbst lernt und da auch arbeitet, dann auch sich nicht ganz künstlich zu distanzieren von anderen Männern, die weniger verstanden haben, was ich vor allem in Berlin, in Köln, in den großen Bubbles sehe, sondern zu überlegen, okay, warum haben wir nicht das Bedürfnis, uns so zu distanzieren? Ist es vielleicht, weil wir ganz viele Anteile in uns selbst auch kennen, die wir jetzt bearbeitet haben, und uns dafür schämen, dass wir auch so waren, dieses ganz krassen Widerstand zu haben von Männern, die vielleicht traditionelle Rollenvorstellungen haben und das auch verbalisieren, und das nicht immer so als Affront zu sehen, vor allem als Mann. Also wenn man als Frau von Sexismus und Queerverlie oder von Sexismus beleidigt ist und das nicht hören will, total legitim, das ist nicht die Arbeit von Frauen und queeren Personen. Aber als Mann, wenn etwas sexistisch ist oder queerfeindlich ist und man selbst nicht queer ist, gesagt wird, und dann davon aber empört zu sein und sich nur zu distanzieren, ergibt gar keinen Sinn, sondern genau da reinzugehen und sagen, wie meinst du das? Ich würde das gern verstehen, weil ich sehe das ganz anders. Und ich kann, also eigentlich hatten wir gerade so einen schönen Tag miteinander. Du bist so entspannt mit deinen Jungs. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Es passt gar nichts zu mir, dass du jetzt so was Sexistisches sagst. Das passt nicht zu meinem Bild von dir. Da ehrlich reinzugehen und auch Widerstand von Männern, die noch nicht alle Themen tausend perfekt durchleuchtet haben, sondern vielleicht auch mal problematische Sachen sagen, den Widerstand auch ernst nehmen und dafür dankbar sein. Weil wenn Leute so mutig sind zu sagen, sie sehen etwas anders, dann ist wirklich auch Interesse da, etwas Neues zu lernen. Und das merke ich da, wir haben ja auf Widerstand fokussiert. Widerstand ist ein wunderschönes Zeichen dafür, dass Leute Interesse haben. Vor allem junge Männer. Und darauf einzugehen, nicht empört zu sein. Empörung bringt uns nicht weiter, sondern Interesse in diesen Widerstand. Und dann aber, was wir ganz viel machen, also was wir auf der Forschung haben, in den Workshop-Seminaren, ist halt Rebrand Feminism. Das heißt, wir rebranden die Erwartungen, die Emotionen, wie Hagen das gesagt hat, die Männer zu Feminismus haben. Sie kommen rein mit, boah, heute werde ich jetzt gebrandmarkt und ich werde einen auf den Deckel bekommen. Und wir haben erstmal ganz viel Spaß mit denen. Wir sind anschlussfähig, wir erzählen, also wir haben ein Spiel, eine Lüge, eine Wahrheit, wo wir selbst Erzählungen haben, die peinlich sind und wo sie anschließen können und durch das Spielerische gar nicht merken, dass sie gerade feministisch arbeiten. Und dann erst in der Reflexion merken, oh, woher kommt eigentlich mein Verhalten? Warum war ich jetzt gerade so dominant? Und über sich selbst lachen können und über Spaß in Verbindung kommen mit anderen Leuten und nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger. Das funktioniert sehr gut. Aber auch dann ganz konkret Männlichkeiten vervielfältigen und nicht immer nur, wir spielen zusammen Fußball und reden da über unsere Gefühle. Das kann auch sinnvoll sein. Aber dennoch dann ganz klar nochmal aufmachen, Sex Education mitnehmen und Heartstopper, queere Männlichkeiten ihnen zeigen, normalisieren, wenn sie an dem Punkt sind, dass sie da sehen können. Wenn wir direkt reinkommen mit Männern, die keine Lust auf die Themen oder den Widerstand brauchen und direkt eine queere Flagge in die Mitte legen, weil wir wollen uns positionieren, kann es sein, dass wir gar nicht mal in die Männer kommen, wenn es ihnen ganz wichtig ist, heterosexuell sich zu zeigen und zu definieren. Vielleicht auch oftmals, weil sie selbst auch ganz viele queere Anteile in sich haben, das bei sich nicht zulassen können. Das bringt nichts, wenn wir nur Symbolikarbeit machen, sondern wir müssen überlegen, was bringt in welchem Moment etwas, und wir arbeiten dann erst über ihre internalisierte misogyne Männlichkeit, und dann, wenn sie offener sind und sich mit uns wohlfühlen, dann holen wir auch die queeren Symboliken raus, dann reden wir über Queerness und dann sind sie auch viel offener dafür. Also das auch nicht zu machen, weil wir denken, das ist uns wichtig und wir wollen immer so sein und wir wollen auch, dass die Außenwelt sieht, dass wir ja immer queerfreundlich und nicht diskriminierend sind, sondern wir wollen wirklich mit den Männern zu den Themen arbeiten. Uns Männer sind nun mal dreckig, ganz ehrlich. Es ist nicht ganz schön, was da zu bearbeiten ist. Deswegen müssen wir da als Männer auch in diesen Dreck reingehen.
Also in der Arbeit weg von dem, was ich eigentlich will, weg von dem, wie ich eigentlich auch auftreten will, mehr dahin gucken, was braucht eine Person, um sich eigentlich zu öffnen für so Thematiken, um das nur mal zusammenzufassen. Und dann so als allerletzte Frage, weil dann machen wir wirklich Schluss. Was würdet ihr jungen Männern mitgeben, ne, oder eurem jüngeren Männer-Ich, Mann werdenden Ich, sage ich mal, im Aufwachsen sozusagen, aus eurer Perspektive heute?
nutze all die vielfältigen Möglichkeiten, die es gibt. Sei mutig, Dinge auszuprobieren. Das kann alles Mögliche sein, von wenn dir Fingernägel Lack gefällt, dann probiere das aus. Wenn dir andere Sportarten aus Fußball gefallen, probiere das aus. Wenn du Freunde magst, dann rede mit denen. Sei offen, mach dich offen, du wirst nicht sterben und hab Spaß. Im Sinne von, steh zu dir, steh zu deinen Bedürfnissen, äußer die, gute Freunde werden darauf Rücksicht nehmen. Und wenn du Fragen an die Welt hast, dann frag die Menschen, denen du vertraust, und vertraue darauf, dass sie dir gute Antworten geben werden.
Ja, danke dir. Und bei dir, Fabian?
Ich würde in einer Situation, in dem gerade ein Freund von einem, vielleicht einer Frau oder einer Flinterperson auf den Rücken oder noch woanders hinfasst, obwohl sie das nicht will, oder ein sexistischer Spruch fällt, wo ich früher ganz viele mitlachen. In dieser Situation würde ich dem Jungen mitgeben, da seinem Herz zu vertrauen und ehrlich mit sich selbst zu sein und ob er das okay findet. Und wenn er das nicht okay findet, etwas seinem Freund zu sagen und für sich selbst einzustehen, für die Person einzustehen und für eine bessere Welt, die er eigentlich sehen will. Weil er, wenn er das nicht tut, sich dran gewöhnt. Und über Gewöhnung wird Normalität und über Normalität wird männliche Identität. Und so ist die Welt gerade, wie sie ist, dass Leute eigentlich ganz viele merken, dass etwas verkehrt läuft, aber es normalisiert ist. Und wir deswegen Leuten, die eigentlich diskriminiert werden, nicht helfen.
Danke für diese tollen Abschlussstatements. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr hier im Podcast wart. Ich glaube, ich konnte mir sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen können sich auch ganz viel mitnehmen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und das führen wir auf jeden Fall weiter, weil ich noch so viele Fragen habe und so viele Bereiche gerne angehen würde, wofür wir wirklich gar keine Zeit mehr haben. So.
Danke, wir müssen noch eine Stunde über dreckige Männer reden. Das ist ja eines dann.
Das musst du ja nochmal aufarbeiten und reflektieren, auf jeden Fall. Ja, das war doch eine sehr intensive Folge und ich bedanke mich für eure Offenheit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für auch diese Verletzlichkeit, die ihr an den Tag gelegt habt. Und was nehme ich mir jetzt mit? Ich finde es schon mal krass, dass wir alle drei ähnliche erste Erfahrungen oder Erinnerungen haben an unsere Berührung mit Männlichkeit im Sport. Und dass diese Erfahrung eigentlich direkt in so einem negativen Sog angefangen haben und das ja einen das ganze Leben begleitet. Und ich finde, als Mensch ist es das Härteste, eigentlich Verhalten ändern zu wollen. Das ist eine riesige Aufgabe, die sehr, sehr schwer zu gestalten ist. Was ich auch mitnehme, ist, dass ich es schade finde, dass Männlichkeit und auch Männlichkeit in Ost und West so wenig erforscht ist, dass es dazu so wenige Erkenntnisse gibt. Schickt mir gerne Studien, wenn ihr da noch welche habt oder irgendwelche findet. Das würde mich sehr interessieren. Ich finde aber auch, wenn ich mir das Ganze anschaue, dass es mich ein bisschen betroffen macht, wie sich diese Männlichkeitsbilder so negativ auf uns auswirken einmal, weil es schon einsam macht, weil wir nicht über unsere Gefühle reden können, weil wir da keinen Zugang haben teilweise, weil es uns schwerfällt, Hilfe anzunehmen oder zu suchen. Und natürlich ist das Härteste daran, wie es sich dann auf den Rest der Gesellschaft auswirkt. Aber ich bin auch ein bisschen frohen Mutes, weil wir, glaube ich, als Generation gerade an einem Reflexionspunkt sind, wo wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Und das werden wir weiter tun, indem wir weiter darüber reden. Auch hier wird es noch eine Folge darüber geben, weil das war jetzt sozusagen die Analyse und zu gucken, wo kommt das alles her. Aber wir reden auch nochmal darüber, wie wirkt sich das Ganze auf die Gesellschaft aus und auf verschiedene Gruppen. Und da werden wir auch mit Flinters dann drüber reden. Schickt mir gerne mal, was ihr so mitnehmt aus der Folge. Schickt mir gerne eure Kritik. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Teilt diesen Podcast, helft uns dabei zu wachsen. Und dann will ich mich noch bei unserer Redakteurin Anne Tomator der bedanken und bei unserem Tonmeister Daniel Fromm. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.